Als Predigttext ist uns heute vorgelegt ein Text aus dem Buch des Propheten Jesaja im 63. und 64. Kapitel. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Liebe Schwestern und Brüder, wo ist Gott, wenn gewohnte Deutungsversuche nicht mehr tragen? Wo ist Gott, wenn die gewohnte Religion nicht mehr funktioniert, weil alles Äußerliche und manches Innerliche kaputt ist? Wo eigentlich wohnt Gott und können wir Gott erreichen mit unserem Gebet? Kommt Gott auch zu uns? Wo ist Gott in diesem Jahr 2021 an diesem zweiten Advent hier in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinschaften, Familien und Freundeskreisen und überall da, wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade leben? Keine einfachen Fragen. Schnelle Antworten verbieten sich wie immer bei Fragen, bei denen es ums Ganze geht. Ob nicht Fragen dieser Tragweite ohnehin offen gehalten werden müssten im Abwägen, Bedenken und damit leben? Ob nicht die wesentlichen Lebens- und Glaubensfragen immer nur mehr oder weniger überzeugende Antwortversuche nach sich ziehen? Aber immerhin, das ist nicht wenig, denn es lehrt uns, mit offenen Fragen so zu leben, dass es wirklich ein Leben genannt werden kann. Wer nämlich mit Spannungen zu leben übt, steht, so meine ich, immer auch auf der Seite aller anderen Menschen, die dies freiwillig einüben oder unfreiwillig zu erleiden haben. Insofern passt er schon in unsere Gegenwart, dieser etwas verstörende Ton des zweiten Advents mit seiner Mahnung zur Geduld und zum Warten, wie in der Brieflesung, und mit den düsteren Bildern von Zusammenbruch von Himmel und Erde, wonach erst Gott sichtbar erscheinen werde mit großer Kraft und Herrlichkeit, wie es im Sonntagsevangelium heißt. Die Verheißung, die solches Welterleben trägt, spricht uns unser Wochenspruch zu. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist unsere bleibende Basis. Aufsehen, sie gerade hinstellen, Gottes Wahrheit und Gottes Güte tatsächlich erwarten, denn sie kommen gewiss. So gewiss, wie ein glaubender Mensch nur sein kann, in seiner täglich neu einzuübenden Haltung des unbedingten Vertrauens auf Gott. Ihn haben wir in Jesus Christus ja bereits erkannt. So bekennen und glauben wir als christliche Gemeinde. Auf Christi Wiederkunft am Ende aller Zeiten warten wir, wie Gottes Volk Israel auf das Kommen des Messias wartet. Warten wir auch darauf, dass er jetzt kommt, heute, zu uns, gewaltig und mit umstürzender Macht? Wirklich? Halten wir es wirklich für möglich, dass Gott tut, was die Beter im Predigtext erbitten, schau vom Himmel, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wollen wir Gott so, so gewaltig, so umstürzend mächtig? Rücken wir Personen, die so sprechen, wie es im Gebet des Jesaja-Buches klingt, nicht manchmal doch lieber in eine etwas fundamentalistische Ecke, mit der wir lieber nicht so ganz viel zu tun haben möchten? Und denken nicht viele, dass man von einem Eingreifen Gottes in die Geschichte nach den Erfahrungen des Dritten Reiches in Deutschland gar nicht mehr reden sollte? Was wie ein innertheologisches Problem klingen mag, berührt doch ein Grundthema unseres Glaubens, nämlich: Können wir Gott in unserem Leben erfahren? Können wir Gottes Handeln mit menschlichen Worten beschreiben und dabei wahrhaftig bleiben? Und wie können wir von Gott und zu Gott sprechen, wenn Gott zu schweigen scheint und wir nichts von Gottes Handeln zu sehen meinen? Wie können wir zu Gott und von Gott sprechen, wenn wir von eigener Schuld Gott und den Menschen gegenüber zu sprechen haben, damit wir radikal bei der Wahrheit unseres eigenen Lebens bleiben können? Das Gebet, das uns heute als Predigttext aufgegeben ist, kann uns Richtungen aufzeigen, in die unser Denken, unser Erleben und unser Reden von und zu Gott weitergeführt werden können. Als erstes erscheint mir wesentlich, dass es sich um ein Gebet handelt. Dem Schweigen Gottes, der Abgewandtheit, so wird ja dieses Schweigen erfahren. Dem Schweigen Gottes begegnen die Glaubenden mit dem ausdrücklichen Hinwenden zu Gott, dem Beten, das sich im Dunkel entlangtastet, weil es weiß, es gibt das Licht, auch wenn ich es nicht sehe. Es gab das Licht, auch als wir es in der Vergangenheit nicht sahen. Und so können wir gewiss sein, es wird das Licht wieder geben. So beten Glaubende zu allen Zeiten tapfer und gegen den offenbar düster gewordenen Augenschein. Die Beterinnen und Beter erinnern Gott und damit auch sich selbst an das, worauf es jetzt wirklich ankommt. Sie erinnern Gott an seine Macht, seine Barmherzigkeit und an sein Vatersein. Das ist aus verschiedenen Gründen, so scheint mir, bedeutsam. Zunächst und vor allem, es geht weder hier noch an anderer Stelle je darum, Gott ein Geschlecht zuweisen zu wollen. Alles Reden von Gott, Alle Namen, die wir Gott im Gebet und in der Rede von Gott geben müssen, weil wir sonst nicht konkret werden können, sind Symbole für etwas viel Tieferes. Namen Gottes symbolisieren eine Beziehungsqualität. Sie machen deutlich, als wen wir Gott erfahren haben und erfahren werden. Und zur Vateranrede lässt sich sagen, eine engere Zuordnung ist kaum möglich. Zu wem gehören wir am Ende wirklich und wahrhaftig? Wo ist unser Ursprung? Von wem stammen wir ab? Wem also sind wir unbedingt zugehörig? Und wer tritt kraftvoll für uns ein? Vater bezeichnet alles dies und wenn es gut geht, flößt die Vateranrede Vertrauen ein. Wenn wir Gott als Vater anreden, sind wir verbunden mit Jesus, der uns so zu beten gelehrt hat, wie wir gleich im Gottesdienst tun werden, Vater unser. Und ebenso steht es auch hier bei Jesaja, du unser Vater, das bist du, Gott. Es wird hier Bezug genommen auf den Stamm Levi, der traditionell die Priester des Volkes Israel stellte. Von Levi heißt es, er habe bekannt, keinen Vater, keine Mutter, keine Familie zu haben, sondern allein Gott zugehörig zu sein. Es geht hier also, wenn ich recht sehe, nicht um einen besseren oder schlechteren Vater als den eigenen, eine Erfahrung, die häufig prägt, wie Menschen von und zu Gott sprechen möchten oder können. Es geht sehr grundlegend darum, als wie eng und unverbrüchlich die Bindung der Glaubenden zu Gott und Gottes Bindung zu den Glaubenden ausgesagt werden soll. In unserem Gebet wird nun Gott als Vater angesprochen und kräftig daran erinnert, sich nun auch als solcher zu erweisen. Erlöser wird dieser Vater hier auch genannt, also Befreier von Schuld und Versagen, als von einem Handeln, das nicht Gottes Willen entspricht, nicht derjenigen Gerechtigkeit, die ebenfalls einer der Namen Gottes ist. Wenn dieser Vater vom Himmel schaut, dann mit einem barmherzigen, liebenden Blick. Er will nicht, dass die, die ihm vertrauen, sich wahrnehmen als solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde, wie es im Vers 19 heißt. Auch daran erinnern die Beterinnen und Beter Gott und damit auch sich selbst. Ein zweiter Aspekt. Lässt Gott dieser Vater, den die Betenden an seine Güte erinnern, tatsächlich zu, dass Menschen in die Irre gehen? Fragen diese Menschen zu Recht, warum lässt du uns abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? So steht es in Vers 17 und so wirft es weitere Fragen auf. Sind wir vielleicht zu sehr gewöhnt an den Gedanken, dass der gnädige Gott unmöglich Menschen vom Weg abkommen lassen könnte? Schließlich könne Gott doch nicht als einer geglaubt werden, der Menschen absichtlich in die Irre führe. Ja, ich finde auch, es ist eine große Herausforderung, denken zu wollen, ob das nicht doch eine Wahrheit enthalten könnte. Gott kann Menschen eine Weile falsche Wege gehen lassen, so ist Jesaja überzeugt. Er deutet dies als Folge menschlichen Fehlverhaltens auf die Erfahrung der Gottesferne hin. Wo Menschen Gott als abwesend erleben, da vergessen sie manchmal, sich an Gott zu wenden. Da versäumen sie es manchmal, sich um ein ethisch verantwortliches Leben zu kümmern. Die Verirrung ist also die Folge einer Deutung von Gottes Erleben. Und der als allmächtig bekannte Gott könnte so handeln, wenn es seinem Willen entspräche. Anders wäre ja nicht aufrichtig von Gottes Allmacht zu sprechen, als so, dass Gott frei ist, zu wirken, was er will. Hier nun scheint mir wesentlich, dass es eine geistliche Deutung des Erlebens von Gottes Ferne ist, die uns durch unseren Predigttext näher kommt. Eine kurze Zeit, so steht hier, währt die Erfahrung des Abgetrenntseins von Gott, der Verlust religiöser Sicherheit, der Gemeinschaft und des gemeinsamen Gottesdienstes. Das Exil war eine Zeit, die Jesaja hier so deutet. Die zurückkamen, fanden den zerstörten Tempel vor. Die Frage, wo Gott nun verlässlich wohne und wo sinnvoll Gottesdienst zu feiern sei, war nicht mehr zu beantworten. Die, die nicht im Exil waren, waren verarmt und innerlich religiös heimatlos, sodass es keine Möglichkeit gab für sie, an Vergangenes anzuknüpfen. Und die in diesem Exil gewesen waren und ihren Glauben wahrscheinlich zumindest in gewissen Grenzen hatten leben können, die wurden mit einer ganz anderen Realität als der früher gewohnten konfrontiert. Waren sie stehen geblieben im Vertrauten? Oder hatten sie vielleicht eine Erweiterung in ihrem Glauben erfahren dadurch, dass sie selbst Fremde gewesen waren? Und hätten sie anders handeln sollen? Und wie ist mit ihnen umzugehen, mit denen, die in der gegenwärtigen Lage keine Anstalten machen, sich um die Wiederherstellung des Tempels und um die Wiederbelebung des religiösen Lebens zu kümmern? Wo war Gott in diesem Allen? Solche Situationen erlebten und deuteten viele zur Zeit des Jesaja als eine Erfahrung der Ferne Gottes und als Folge des Fehlverhaltens der Glaubenden. Jesaja geht es entschieden darum, dass die Glaubenden einen äußeren und einen inneren Raum zum gemeinsamen Gebet und Gottesdienst schaffen sollen. Alle, die dem entgegenwirken, sieht er sehr kritisch und deutet ihr Verhalten als Abirren von Gottes Weg, als Verstockung. Dieses Thema ist dem Volk Israel bekannt in seiner Glaubensgeschichte. Denken wir nur zum Beispiel an das Murren während der Wüstenzüge oder an das goldene Kalb. Oder denken wir an die Psalmen, die Gott sei Dank nicht müde werden, nach Gottes Dasein auch in erlebter Gottesverlassenheit, in Schuld und Versagen zu fragen, wie es unser Wochenpsalm auch tut. In diese Reihe der Glaubensäußerung gehören eben auch die hart anmutenden Gedanken von der Verirrung, die Gott zulassen kann. Führen sie zu einer Haltung, die das Gebet wieder übt? Auch das Tastende, das Irrende, das Fragende und vielleicht gerade dieses? Auch das klagende Gebet, das nicht von Gott weichen will und nicht von Gott weichen kann, trotz allem, in allem. Denn welches Gebet hätten wir sonst? Ein dritter Blick auf unseren Predigttext. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Wirklich? Wollen wir das? Gott so machtvoll erleben? Starke Bilder, erschütternde Erfahrungen, eine mächtige Sehnsucht. Unser Wochenlied sang mit uns davon, dass der Christus Gottes nun auch zu uns kommen möge. Aber so? Wirklich? Wenn damit die starke Hoffnung gemeint ist, dass Böses zu Gutem werden möge, dass Menschen umkehren und sich neu besinnen, wie sie leben und was sie konkret tun wollen, um Gottes Willen zu entsprechen, dann vielleicht ja doch. dann können wir es aktiv wollen und von Gott dringlich erbitten, dass er kommt, den alle Welt so nötig hat. Dass er wiederkommt, der Christus Gottes, der Immanuel, als der Gott mit uns, der Frieden bringt. Endlich, aller Welt, auch uns. Wenn wir ihn bitten, hört uns derselbe Gott, zu dem mit Jesaja die Glaubenden über Jahrhunderte beteten. Komm und sieh, reiß die Himmel auf, mach uns frei, du unser Vater, unser Ursprung, unser Leben. Komm in uns wohnen, lass dich bewegen. Komm. Eine Variante in der Übersetzung ermöglicht auch zu sagen, ach, dass du den Himmel zerrissen hättest. Was wäre, wenn uns das heute den Mut gäbe, es doch wieder zu wagen, Gott zu bitten, komm. Wir stehen aufrecht und schauen und hoffen und warten und bitten. Und dann ist uns Unerhörtes, nie Erlebtes zugesagt. Gott segne unsere innere und äußere Haltung solchen Wartens und Betens in diesem Advent, für uns persönlich und für uns alle zusammen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.